Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Professor Dr. Anina Neumann, Professorin für Künstliche Intelligenz und Software Engineering an der Hochschule Flensburg. Im ersten Teil habe ich mit Anina Neumann über die Diskrepanz zwischen den Erwartungen an KI und der Realität, wie KI tatsächlich eingesetzt werden kann, gesprochen. Wir sind tief in das Thema eingetaucht und haben diskutiert, warum es in unserer Gesellschaft so große Ängste vor KI gibt, obwohl diese, zumindest heute und auf absehbare Zeit, nicht der Realität entsprechen, wie KI aktuell eingesetzt wird. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, soll den unbedingt zuerst hören. In dieser Episode erklärt Anina Neumann anhand ihrer Erfahrungen aus fast 15 Jahren Wirtschaftspraxis in großen Technologieunternehmen, wie KI-Projekte derzeit in Unternehmen angegangen werden und wie auch hier falsche Erwartungen zum Scheitern dieser Projekte und des Themas KI im Allgemeinen führen können. Viel Spaß beim Hören! Gehen wir mal in Richtung Wirtschaft. Du hast auch lange Zeit in der Wirtschaft an KI-Projekten gearbeitet. Ich würde gerne jetzt mal mit dir über die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Wirtschaft sprechen. Hast du da irgendwelche konkreten Beispiele, die zeigen können, zum Beispiel, dass KI sehr beeindruckend ist, aber vielleicht doch noch nicht alle Probleme lösen kann?
Viele Beispiele. Ich überlege jetzt gerade, was vielleicht die konkretesten sind. Ich glaube, die wichtigsten Punkte sind mal das, was wir auch schon so ein bisschen am Anfang gesagt haben. Mit KI ist halt eben nicht immer 100% quasi richtig. Und ich habe das sehr oft erlebt in der Wirtschaft, dass man sich ein bestimmtes Problem vielleicht überlegt, wo man dann eine KI erstellt, die das lösen kann. Zum Beispiel fällt mir jetzt das typische Beispiel ein im Bereich von Maschinen, wenn ich sowas wie Predictive Maintenance mache oder auch, dass ich irgendwie vielleicht Ausschuss reduzieren möchte oder irgendwie einen physischen Vorgang in einer Maschine optimal aussteuern möchte durch eine KI. Ne, dass dann, wenn man jetzt sieht, oh, das Teil wird jetzt nicht so, wie es sein soll, aus welchen Gründen auch immer, dass dann die KI automatisch zum Beispiel die Parameter anpasst. Ne, und dann sagt, wir brauchen hier ein bisschen mehr Hitze, wir brauchen da ein bisschen mehr Druck, ich muss da ein bisschen mehr drehen, was auch immer. Da wird ja KI durchaus auch viel wirklich eingesetzt, also in so Maschinenfertigungsprozessen. Und da ist es dann oft so, dass man eine KI entwickelt für ein bestimmtes Teil und dann das auch gut funktioniert. Man dann aber enttäuscht ist, wenn man merkt, wie eng gesteckt der Rahmen ist, in dem das dann funktioniert. Und dann habe ich das Problem, da habe ich vielleicht eine Maschine der neueren Generation oder der älteren Generation, die misst irgendwas irgendwie anders oder ein Sensor ist vom anderen Hersteller oder das Teil ist einfach jetzt dann vielleicht rund statt eckig, keiner ist einfach ein anderes Teil, was gefertigt werden muss. Und schon stelle ich fest, oh nee, die KI, die für die eine Maschine super funktioniert hat, die kann ich jetzt aber nicht einfach auf die andere übertragen. Oder was wir tatsächlich in solchen Anwendungsfällen auch oft hatten, so physische Einflussfaktoren. Es funktioniert gut, bis die andere Maschine nebenan anspringt, die solche Vibrationen erzeugt, die wir als Mensch vielleicht gar nicht wahrnehmen, aber die irgendwie die KI so durcheinander bringt, dass sie irgendwie auf einmal nicht mehr funktioniert. Und du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los? Da musst du erstmal drauf kommen. Ja. Dass das vielleicht die andere Maschine ist oder der Gabelstapler, der auf einmal irgendwie vorbeifährt. Also diese, einfach viele Projekte, die dann sehr spitz vielleicht für eine gewisse Situation funktionieren, wo man dann aber feststellt, das reicht eigentlich vielleicht gar nicht aus für diesen Mehrwert, den wir damit eigentlich generieren wollten. Also vielleicht, um noch ein anderes Beispiel zu nehmen, auch wenn man quasi im Handel oder so, wo man unglaublich breite Produktpaletten zum Beispiel hat, auch bestimmte Artikel, die einen verkaufen sich viel, die anderen weniger, die anderen das. Das sind ganz unterschiedliche Situationen. Und nur weil die KI dann vielleicht für eine Sorte von Artikel oder in einer bestimmten Situation super gute Prognosen macht, super gute Entscheidungen fällt, kann das sein, dass auf einmal irgendetwas passiert. Meistens ist es dann so, wo sie dann auf einmal aber total falsch entscheidet. Und diese fehlenden Fähigkeiten auch der KI sozusagen wirklich zu verallgemeinern, zu sagen, oh Mensch, guck mal, da hat es ja super funktioniert. Dann können wir das jetzt eigentlich auch einfach auf den anderen Bereich übertragen. Das ist oft ein Problem, weil es dann eben doch nicht so einfach zu übertragen ist, sondern man gefühlt dann wieder eigentlich mit einer neuen KI von vorne anfängt.
Ja, das ist auch das Thema, dass es eben halt häufig Fachidioten sind, One-Trick-Ponys sind, also die für einen bestimmten Zweck gezüchtet wurden. Die KIs.
Nicht die Menschen.
Genau. Nein, die KIs. Und dann aber eben halt diese Erwartung ist, ja, das ist doch eine KI, die kann das doch. Die kann sich doch selber anpassen. Und da ist zumindest bei bestimmten Arten von Modellen ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Und das macht eben halt das auch sehr, sehr teuer, wenn man es so macht, auf diese Art und Weise macht. Und da ist halt diese Idee der Fundamentalmodelle, der großen Sprachmodelle zum Beispiel, ein Modell zu haben, was ganz, ganz, ganz viel kann und das man dann spezialisiert. Aber das ist eben halt jetzt schon wieder was Neues. Und da muss man auch wieder gucken, wo sind da die Grenzen mit Halluzinationen und allem drum und dran. Wie kann ich da auf Faktentreue und Faktengenauigkeit kommen?
Genau, und ich glaube, dass das für bestimmte Bereiche aber also eine super tolle Entwicklung ist, wie du auch schon sagst, gerade diese großen Sprachmodelle, weil die auch jetzt nochmal neue Fähigkeiten mitbringen, die man bis jetzt so nicht abbilden konnte. Aber klar, es birgt eben auch nochmal wieder neue Herausforderungen. Und diese riesengroßen Modelle sind eben genau das. Sie sind eben riesengroß.
Ineffizient.
Ineffizient, unglaublich teuer, du hast unglaublich viele Daten. Deswegen gibt es davon ja auch nur, ich sag mal, gefühlt eine Handvoll und auch häufig dann eben nur von sehr großen, finanzstarken Unternehmen. Das heißt, du kriegst auch immer noch eine Abhängigkeit wiederum rein. Du hast selber keine Kontrolle mehr darüber. Du weißt gar nicht so genau, wie dieses System eigentlich trainiert wurde, was jetzt auch bedeutet, du kannst es gar nicht so richtig einschätzen. Du musst es eigentlich irgendwie alles ausprobieren, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Vielleicht, ne, wie stark halluziniert das, in welchen Situationen, was kann es jetzt wirklich gut und was kann es nicht gut. Also ja, das birgt dann auch nochmal eigene Herausforderungen wiederum. Und auch dann hast du ja noch beim Feintuning auch wieder die Herausforderung, dass du dann die für die verschiedenen Fälle die auch immer wieder neu überlegen musst, wie möchte ich das jetzt eigentlich feintunen.
Aber das ist natürlich trotzdem ein deutlich geringerer Aufwand, als für jeden einzelnen Fall wieder ein neues Modell von Grund auf anzulernen.
Ja, weil wir natürlich jetzt auch vielleicht überlegen müssen, wir haben halt nicht nur Sprachprobleme, ne? Also das Beispiel, was ich jetzt vorhin nannte mit den Maschinen und mit den Sensordaten zum Beispiel, da haben wir dann wieder andere Herausforderungen, weil wir ganz andere Daten quasi haben oder im Bereich Computer Vision. Also die Sprachmodelle, die sind super, super hilfreich, wenn ich irgendetwas im Bereich Sprache habe oder auch um Prozesse überhaupt zu steuern und sozusagen insgesamt Dinge, ja, ich will es nicht sagen, zu verstehen, weil das ist wieder ein sehr menschliches Wort. Aber es gibt ja auch Bereiche in der KI, wo mir jetzt die reine Sprache nicht so im Vordergrund steht.
Nee, klar, deswegen sprach ich auch von Fundamentalmodellen, wo eben halt auch Omnimodelle, wie jetzt gerade das gerade vorgestellte ChatGPT 4o eben halt mit reinfällt, dass eben halt schriftliche Sprache, gesprochene Sprache und Bilder, bewegt Bilder eben halt interpretieren kann und verstehen kann, also wenn man es verstehen nennen möchte, aber zumindest interpretieren kann. Und dann hat man natürlich auch wieder eine Kombination. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit einen Gast hier im Podcast, da haben wir über PicGPT gesprochen und da ging es halt darum, wie lernt man Roboter an, die Sachen aus einer Box nehmen und in eine andere Box reintun sollen, ganz platt gesagt. Und dieses Trainieren ist halt etwas, was uns ein sehr hochwertiger Prozess ist, also ein schwieriger Prozess, wo ein Mensch wirklich erstmal lernen muss, wie kann ich das Computer beibringen. Und eine Kombination aus den vorhandenen Algorithmen plus ChatGPT mit visueller Erkennung eben halt dazu geführt hat, dass man Sachen sagen kann wie, nimm jetzt die Banane. Und er hat selbstständig erkannt, was in der Box ist, die Banane. Oder eben halt auch erkannt hat, wie ich aufgrund der Form eines Objektes am besten mit welchem Greifer ich zugreifen sollte. Oder wenn das umfällt, wie ich das dann eventuell wieder korrigieren kann. Das sind dann Fähigkeiten, die aufgrund eines Fundamentalmodells jetzt eher leistbar sind, als wenn ich jetzt versuchen würde, speziell dafür ein eigenes Modell zu trainieren.
Ja, absolut, weil diese Fundamentalmodelle ja auch sehr stark dazu führen, dass man einfach eine bessere, ja, würde ich schon sagen, Kommunikation auch sozusagen mit dem Modell hat. Dass es man jetzt Modelle hat, die dann auch in dem Sinne vielleicht Anweisungen verstehen können. Oder man eine KI hat, die innerhalb von der großen KI dann dazu führen kann, dass andere Schritte umgesetzt werden. Auch wenn vielleicht das Sprachmodell selber jetzt sozusagen nicht den Roboterarm steuert, aber genau wie du es gerade in dem Beispiel eben beschrieben hast, das Sprachmodell dafür sorgen kann, dass die verschiedenen Modalitäten miteinander verbunden werden, was ja auch absolut nicht trivial ist. Ne? Ja. Also nur, dass ich ein Sprachmodell habe, was das Wort Banane aussprechen kann, heißt noch lange nicht, dass dann ein Computer Vision Modell, was visuell irgendwie die Umgebung wahrnimmt, auch dieses Wort Banane jetzt mit dem gelben, krummen Objekt da in dem Korb quasi verbindet. Also alleine das ist ja, das sind wieder diese Grundfunktionalitäten, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, wo man beim Menschen immer so davon ausgeht oder so als gegeben hinnimmt. Ne? Das können wir ja. Und das sind fundamentale Sachen, die gerade bei der KI total schwierig sind, wo diese Grundmodelle unglaublich helfen. Dann muss ich eben dem nicht nochmal beibringen, eine Banane zu erkennen und mit dem Wort Banane zu verbinden.
Wir sind jetzt gerade ein bisschen in eine Richtung ausgebüxt. Wir waren so dabei, Wirtschaft macht KI, hat hohe Erwartung wird vielleicht enttäuscht. Welche Auswirkungen hat es dann? Was passiert dann bei der Firma, in der Firma?
Was ich oft gesehen habe, was ich immer sehr schade finde, ist, dass es dann wirklich teilweise dazu führt, dass das ganze Thema so ein bisschen verbrannt wird, weil das auch so eine Wolke ist, irgendwie eine KI, wie jetzt gerade schon gesprochen haben, es gibt unglaublich viele verschiedene Bereiche, da kann sich unglaublich viel hinter verbergen. Und wenn ich dann das einmal gemacht habe und das hat vielleicht nicht gut funktioniert oder hat nicht meinen Erwartungen irgendwie entsprochen, dann führt es schon häufig dazu, dass man dann eher so das ganze Thema sein lässt. Zumindest habe ich das schon oft in der Praxis so erlebt, dass dann eben Unternehmen gesagt haben, ja, nee, also das haben wir mal probiert, das haben wir ausprobiert, aber du, KI ist nichts für uns oder maschinelles Lernen ist nicht für uns, das geht bei uns nicht so. Und dann ist man damit durch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das überall so ist, aber das habe ich eben oft erlebt, dass man mit diesem Schlagwort viel zu sehr irgendwie nur eine bestimmte Sache vielleicht irgendwie verbindet.
Ich möchte jetzt nicht Vertriebsmenschen da generell verunglimpfen, aber ich glaube, dass häufig auch die Erwartungen geweckt werden durch Menschen, die Sachen verkaufen, Projekte abschließen wollen oder Aufträge bekommen wollen und dadurch eben vielleicht auch das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben wird. Aber wenn ich jetzt andersrum sage, was können wir denn machen, damit das möglichst nicht passiert? Wie können wir schaffen, dass die Erwartung an die KI oder an die solche Projekte realistischer werden?
Wieder auf den Punkt zurück, den wir vorhin schon mal für die gesamte Gesellschaft gesagt haben, das gilt für mich auch für Unternehmen. Erstens, einfach auch selber mehr machen, sich davon mehr selber ein Bild verschaffen und in gewisser Weise auch bereit sein, sich sozusagen darauf einzulassen, mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu blicken. Ich habe das schon auch oft erlebt, genau wie du sagtest, dass es dann vielleicht bestimmte Vertriebler gibt oder man ganz gerne dann auch diesen Versprechungen einfach glaubt. Dazu gehört ja immer nicht nur eine Seite, sondern eben auch die andere Seite, die sich dann auch darauf einlässt und die sagt, man vielleicht auch im Nachhinein sagen würde, du mit gesundem Menschenverstand, ganz ehrlich, war vielleicht doch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber dass man dann sagt, ja nee, also die haben mir das so versprochen, dann sollen die das mal so machen. Da vielleicht auch ein bisschen mehr stärker in die Eigenverantwortung zu gehen und auch vielleicht von Rollen, das ist etwas, was ich auch sehr stark versuche zu unterstützen, die nicht die KI selber umsetzen, sondern in Managementrollen, in Entscheiderrollen, bereit zu sein, zu sagen, ich durchdenke das mal, ich höre mir das mal an und ich lasse mich mal darauf ein, zu verstehen, nicht wie ich das jetzt in Python oder in was auch immer programmiere oder was genau die Mathematik dahinter ist, aber ich nehme mir die Zeit, das zu durchdenken, was KI ist, was es kann, wo es helfen kann, was sozusagen die realistischen Begrenzungen sind, das sind alles Dinge, die können auch Menschen verstehen, die in Entscheiderpositionen sind und vielleicht nicht in der IT-Abteilung arbeiten. Und ich glaube, da fehlt noch ganz viel Ermutigung auch, dass wir sagen, ja, ihr seid total wichtig für diesen Prozess und dafür, dass KI sinnvoll eingesetzt wird. Diejenigen, die den Prozess auch leben, haben wir vorhin auch schon gesagt, die Leute, die der Service-Mitarbeiter, der einfach mal sagt, das sind Sachen, da würde ich, fände ich klasse, wenn da irgendwie eine KI mir das abnehmen würde. Und wenn man dann nur darauf kommt, dass es nur dieser eine Prozess ist, wo irgendwie 100.000 Menschen anrufen, um zu fragen, was passiert, wenn es regnet, versus was passiert, wenn es nicht regnet. Solche knackigen, relativ einfachen Probleme, die man auch gemeinsam dann durchdenken kann, da anfangen.
Also auf der einen Seite mutig sein, machen, auf der anderen Seite eben halt auch lernen. Ich meine auch dieser Podcast, den wir jetzt hier gerade machen, den wir hier schon seit knapp 60 Folgen machen, hat auch den Anspruch, genau dieses einmal aufzuzeigen, was ist denn heute möglich, was wird denn heute schon gemacht und auf der anderen Seite eben halt auch so ein bisschen zu sagen, auch ein Verständnis zu bringen, wie funktioniert denn das so ungefähr? Natürlich, wie gesagt, nicht auf Ebene von Bits und Bytes und Python und einzelnen Schichten im Modell, sondern einfach wirklich auf einem Niveau, dass, wie du gesagt hast, ein Manager das eben halt auch was davon mitnimmt und was verstehen kann. Es gibt viele Anwendungsfälle, die werden vielleicht überschätzt. Hast du da vielleicht eine Idee, welche Anwendungsfälle da besonders oder Felder da besonders betroffen sind?
Ja, überschätzt. Auf das würde ich gerne vielleicht auf das zurückkommen, was wir vorhin gesagt haben. Die Anwendungsfälle, wo es immer sehr stark gleich darum geht, dass man irgendwie alles von der KI möchte. Also jetzt einen gesamten Service-Mitarbeiter ersetzen. Ich glaube, das, was immer unterschätzt wird, sind eher diese kleineren Anwendungsfälle oder vermeintlich kleineren, bei denen wir vorhin gesagt haben, dass da aber eigentlich super viel Wert eben dahinter steckt. Ob das jetzt ist, eine Hotline zu beantworten, da ersetze ich nicht gleich den kompletten Service-Mitarbeiter, sondern ich habe einen Prozess oder ich, keine Ahnung, räume eben ein Lager ein oder was auch immer beim Service-Roboter, ich räume den Tisch ab oder ich steuere nur einen sozusagen bestimmten Prozess aus. Auch wenn KI immer so ein großes Wort ist und so ein großer Bereich ist, glaube ich, dass diese Anwendungsfälle häufig irgendwie so übersehen werden und dann man sich eher darauf stürzt, zu sagen, oh, dann kann ja die KI das dann ersetzen. Daraus ergibt sich dann manchmal auch so der Business Case. Ne? Dass man dann sagt, ach Mensch, guck mal, da sehe ich, da verstehe ich, wie sich das rechnet. Brauchen wir die und die Personen nicht mehr oder ne, auch später mit Fachkräftemangel, super, dann müssen wir da keine zusätzlichen Menschen für einstellen. Und dann hat man gleich so den Gedanken, dass jetzt KI das alles komplett übernimmt. Ich glaube, die Sachen werden überschätzt, weil da kommen dann genau die Probleme rein, über die wir nämlich gesprochen haben. Dann stelle ich auf einmal fest, oh, das funktioniert aber nur in genau dem Szenario. Wenn alles etwas ein bisschen anders ist, dann geht das auf einmal nicht mehr. Deswegen würde ich auch Unternehmen eher raten, wirklich sich daran zu orientieren, was für uns Menschen Aufgaben sind, von denen wir sagen, die können wir nicht so gut oder die wollen wir nicht machen. Und die quasi der KI sozusagen zu überlassen. Das hat auch den Vorteil, dass ich das als Unternehmen mich da viel leichter rantrauen kann. Weil ich es ausprobieren kann, weil ich schnell einen kleinen Prototypen bauen kann, weil ich den dann in der Pilotphase einfach mal testen kann. Da mache ich dann auch niemanden irgendwie verrückt oder nervös und sage nicht, ja, ja, wir wollen jetzt euch alle irgendwie ersetzen. Sondern sage ich, na komm, wir probieren das jetzt mal aus, wie das funktioniert, wenn der Roboter genau diese Fragen beantwortet oder genau diese Dinge dir abnimmt. Kleine, handhabbare Probleme, die wirklich einen echten Mehrwert auch liefern.
Ja. Ein Beispiel, ich war jetzt diese Woche bei einer Veranstaltung, da wurde von der Firma Punker in Eckernförde ein Projekt vorgestellt, wo Schweißnähte überprüft werden, visuell überprüft werden. Also, dass nachdem ein relativ komplexes, schwieriges Aluminiumschweißen gemacht wird, das machen sie regelmäßig und ständig, also ist sehr viel. Und das ist halt aufgrund der Technologie und aufgrund des Werkstoffes und aufgrund der Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel auch mal Schmutz oder Öl oder sonst was, ist das halt sehr, sehr schwieriger Prozess. Das muss jedes Mal nachkontrolliert werden. Es muss häufig nachgearbeitet werden. Sie haben Schweißroboter auch und haben jetzt entschieden, sie wollen jetzt ein Projekt machen oder sie haben jetzt ein Projekt gemacht, wo diese Schweißnähte automatisiert angeguckt werden über einen Computer, über eine KI, über eine Open Source Modell, was sie dann nachtrainiert haben mit auch nur 3000 gelabelten Daten. Und es hat für sie eine wesentliche Verbesserung gebracht bei der Überprüfung der Schweißnähte. Mit der mittelfristigen Perspektive eben dann auch das Programm des Schweißroboters möglichst automatisiert zu optimieren oder daraus zu lernen, wo diese Fehlerquellen sich einschleichen und warum Sachen passieren. Und das ist auch so, das eine dieser kleinen Dinger. Ich meine, Computer Vision, Qualitätsüberprüfung ist jetzt nicht etwas, was es erst seit 5 Jahren gibt. Das gibt es auch schon ein bisschen länger. Aber das eben halt bezahlbarer wird über die Open-Source-Modelle und umsetzbar wird. Und das sind so die Sachen, wo man, glaube ich, sehr, sehr schnell im Bereich von Wochen bis Monaten halt wirklich tolle Ergebnisse erreichen kann.
Man kann es dann ja auch noch ausbauen.
Ja.
Es ist ja nur jetzt mal ein Ansatzpunkt, dass man auch nicht immer von dieser Wolke KI ausgeht oder sich nicht irgendwie irgendwas da vom Himmel herunter versprechen lässt, sondern dass man eine konkrete Sache hat, die schon Mehrwert bringt. Und dann kann man es einfach viel besser einschätzen, wie gut funktioniert das eben, ne? Für unsere Teile, für unsere Schweißnähte, wie du gesagt hast, also für unsere Daten, für unser Geschäft, für unser Produkt. Wie gut wird das von der Zielgruppe angenommen? Es gibt im KI-Bereich so viele Dinge, die auch ich als Expertin jetzt gar nicht für jedes Unternehmen so vorhersehen kann. Wurde ich in der Beratung dann auch oft gefragt, dass ich dann gleich im ersten Gespräch schon gefragt wurde, ja, was bringt uns das denn oder wie gut wird das denn werden? Das kann man nicht aus der hohlen Hand einfach so einschätzen. Da helfen einem auch dann oftmals so Benchmarks von außen gar nicht weiter, sondern es hängt dann sehr stark eben darauf ab, wie gut jetzt die KI, die ich da entwickle, eben auch auf meinen Prozess passt, auf meine Daten passt, auf meine Schnittstellen passt, auf mein Produkt. Das sind ganz handfeste Dinge, die dann oft entscheiden, wie viel Erfolg ich damit habe. Deswegen hilft das, wie gesagt, glaube ich, immer sehr stark klein anzufangen, konkret darauf zu achten, dass ich einen Mehrwert habe. Und dann weiß ich viel besser, in welche Richtung ich mich weiterentwickle und das Stück für Stück aufbauen kann, statt von Anfang an nur mit so einer ganz großen, diffusen Erwartung reinzugehen und zu sagen, ja, du ist ja KI, das wird schon alles.
Ja, es funktioniert nicht. Lass uns KI machen, dann funktioniert es ja automatisch.
Genau, weil es ja KI. Irgendwo muss ja das Intelligenz da drin auch herkommen.
Genau. Auch von mir dann im Prinzip genau das Gleiche. Also dieses kleinen Anfangen, ausprobieren, Mut haben, Sachen auszuprobieren, auch wenn es noch nicht hundertprozentig sicher ist, wie viel Return on Investment man in welcher Geschwindigkeit bekommt, sondern einfach mal zu sagen, okay, es würde uns helfen, wenn es funktioniert. Lass uns mal ein paar Euro in die Hand nehmen und das muss nicht viel sein. Und das einfach mal tun, machen, mehr machen. Das hattest du ja auch schon beworben. Relativ zum Anfang dieser Folge mehr machen und ja, dann werden wir sehen, dass wir besser werden im Laufe der Zeit.
Vor allem auch früh anfangen, das gebe ich Unternehmen auch immer noch gerne mit. Bitte nicht warten, bis einem das Wasser bis zum Hals steht, sondern solange es noch dem Unternehmen, sage ich mal, gut geht, solange man auch die Belegschaft auch noch dafür begeistern kann, weil die sagen, ja, wir haben den Kopf frei und natürlich haben wir irgendwie gewisse Herausforderungen und wir sehen auch, dass das vielleicht möglicherweise in der Zukunft da was auf uns zukommt. Aber es ist einfach ein ganz anderes Klima dann auch. Ich habe das leider auch oft gesehen, dass erst man sich um die KI gekümmert hat, wenn es wirklich schon ganz düster war. Das war so der letzte rettende Anker, so nach dem Motto, naja komm, dann wir müssen jetzt Kosten einsparen, dann machen wir das jetzt einfach nur noch mal schnell mit der KI. Und das funktioniert auch nicht so gut, weil man tatsächlich, genau wie du gerade sagtest, man muss damit rechnen, dass es werden Dinge schieflaufen. Es wird ziemlich viel schieflaufen. Man kann vieles nicht einschätzen. Man muss auch die Kapazitäten haben, mental und natürlich auch von den Investitionen her, dass man sich das auch leisten kann, einfach mal Sachen auszuprobieren. Und nicht darauf angewiesen ist, dass alles sofort jetzt genau so funktioniert, wie ich mir das vorher überlegt habe. Hm. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach viel, viel besser, wenn der Druck nicht so hoch ist, wenn der Druck unglaublich hoch ist, weil man sagt, das muss jetzt funktionieren. Sonst ist vorbei und dann komme ich noch mit sowas wie KI. Das ist dann, wie gesagt, einfach oft sehr, dann wird es eher zu einer Belastung. Also früh damit anfangen, wirklich auch, wie gesagt, mit Spaß an der Sache eher die Potenziale, die positiven Aspekte daran sehen und gleichzeitig auch bereit sein, das würde ich vielleicht noch mitgeben, die Prozesse auch grundsätzlich anders zu denken. Mhm. Weil das, was wir vorhin gesagt hatten, auf kleine Dinge achten, vielleicht auch kleinere Teilprozesse irgendwie durch KI zu automatisieren, das führt natürlich auch dazu, dass ich vielleicht einige Rollen dann schon auch ein bisschen umdenken muss. Im positiven Sinne. Mhm. Aber was macht denn jetzt der Service-Mitarbeiter mit der zusätzlichen Zeit? Oder es gibt ja viele Berufe, wie zum Beispiel auch bei Pflegekräften oder so, die sagen, es wäre total super, wenn uns bestimmte Dinge abgenommen werden, weil wir haben gar keine Zeit mehr für das, wofür wir eigentlich diesen Beruf mal gewählt haben. Und wenn man jetzt KI damit reinbringt und bestimmte Dinge, Teilaufgaben von der KI machen lässt.
Pflegedokumentation.
Genau, zum Beispiel sowas, dann ist das natürlich total gut, aber da muss ich auch hingehen und überlegen, was machen jetzt die Menschen mit der sozusagen hinzugewonnenen Zeit und wie gestalte ich das um? Und oft habe ich auch das als ein Hindernis erlebt an den Unternehmen, dass man eigentlich mehr die Vorstellung hat, naja, wir ersetzen das, was jetzt so ist, so 1:1 mit KI, anstatt sich darauf einzulassen, zu sagen, wir müssen vielleicht die Arbeitsprozesse und die Rollen auch nochmal anders denken, uns dann wirklich auseinanderklamüstern, ne? Und zu sagen, komm mal, das lassen wir von der KI machen, dadurch verändert sich deine Rolle so zum Positiven. Aber das Mitdenken, wie sich die Rollen und die Prozesse verändern, ist, glaube ich, total wichtig.
Ja, ich sag mal, in dem Umfeld, wo wir halt viel tätig sind, wenn es um Automatisierung von Kommunikation geht, wenn es um Chatbots geht, dann hat man eben halt irgendwann denjenigen, der wenige Anrufe beantworten muss, aber der sich dann die Zeit nehmen kann, entweder die Themen, die da sind, gründlicher zu behandeln, mit weniger Zeitdruck, mit weniger Hektik und Stress zu behandeln und damit dem Kunden mehr zu helfen und selber auch vielleicht mehr Befriedigung im Job zu haben. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt denn dann die Position des Chatbot-Trainers, des Conversational Designers, desjenigen, der sich darüber nachdenkt, wie wollen wir denn kommunizieren mit dem Kunden, was wäre den Kunden für den Kunden besonders hilfreich, was im Tagesgeschäft beim Druck in der Warteschleife hängen 10 Leute oder 100 Leute, da bleibt die Zeit einfach nicht für übrig.
Genau, und das ist aber leider wahrscheinlich etwas, was den Menschen viel mehr Spaß macht. Ne? Da kann ich mir vorstellen, dass das auch eher eine Motivation ist für jemanden, in so einem Berufsfeld zu arbeiten, weil man sagt, das finde ich ja gerade so spannend.
Vielen Dank, Anina, dass du heute da warst. Es war für mich eine sehr, sehr lehrreiche und sehr interessante Unterhaltung.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder.
Auf jeden Fall.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.